Ich begrüße auch alle ganz herzlich. Letzten Sonntag war ich spontan in Bregenz, weil der Prediger da krank war und ich sprang ein. Und ich habe mich so gefreut, einfach über diese Verbundenheit, die wir da in Vorarlberg haben, unter den verschiedenen Gemeinden. Und jetzt freue ich mich wieder hier zu sein, einfach, dass ihr hier seid. Und zwar war das, als ich ungefähr 8 Jahre alt war, sagte ich meinem Vater, ich komme nicht mehr in den Gottesdienst. Er war ziemlich erstaunt und fragte, weshalb? Und sagte ich, ja, ich kenne jetzt all die Geschichten, die man da immer hört. Das weiß ich jetzt, ich muss jetzt nicht mehr kommen. Und von dem her freue ich mich, dass ihr hier seid, obwohl ich weiß, dass viele von euch schon ganz viele Geschichten kennen. Und ich möchte einfach, dass wir Gott begegnen heute. Es ist ein ganz spannender Text, den wir heute betrachten in unserer Serie, in unserer Predigtreihe. Es geht um die Verse in Kolosser 1, 24 bis 27. Und zwar geht es um ein Geheimnis. Es geht um etwas, was über Jahrtausende verborgen war. Die Juden im Alten Testament, die wussten ziemlich viel über Gott. Die wussten, dass einmal ein Messias kommen wird. Die wussten sogar, wo er geboren wird, wie er sterben wird. Die wussten ziemlich viel, aber irgendwie spürten sie etwas, da ist noch mehr, aber sie konnten es nicht erkennen. Im 1. Petrusbrief steht sogar, dass die Propheten danach forschten, weil sie irgendwie wussten, da ist noch mehr, aber sie konnten es nicht lüften. Nicht mal die Engel, steht im 1. Petrusbrief, haben es erkennen können, obwohl sie es gerne gewusst hätten. Und dann nach tausenden von Generationen hat Gott dieses Geheimnis offenbart. Und wenn wir heute dieses Geheimnis betrachten, dann ist es ein riesiges Vorrecht. Es ist etwas, das über tausende von Jahren die Engel hätten wissen wollen, aber es nicht erkannt haben. Und Paulus fasst dieses Geheimnis in Kolosser 1, 27 zusammen. Ihr habt den Text auf dem Flyer und ich lese mal von Vers 24 an. Ich freue mich, wenn ich für euch leiden muss, denn damit bringe ich stellvertretend an meinem Fleisch zur Vollendung, was den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Seit es Weltzeiten und Geschlechter gibt, war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat es seinen Heiligen offenbart. Und wie lautet dieses Geheimnis? Jetzt kommt's. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis ist, dass Christus in uns wohnen will. Das ist absolut neu. Früher war es so, dass man Gott dienen sollte, dass man Opfer bringen sollte, dass man sich bemühen sollte. Und jetzt kommt das Geheimnis, dass Christus in uns wohnen will. Das ist eine ganz andere Dimension. Das war absolut etwas Unvorstellbares und noch unvorstellbarer war, dass das sogar für Menschen gilt, die nicht Juden sind. Das war außerhalb jedes Denkens. Und um uns nochmals vor Augen zu halten, um wen es da ungefähr geht, wenn wir von Christus sprechen, möchte ich nochmals auf die Verse zu sprechen kommen, 14 bis 18. Die Verse, die wir vor 2 Wochen betrachtet haben, und wir werden die nochmals hören in diesem Film, den ich vor 2 Wochen laufend ließ. Einfach schaut zu, hört zu und seid euch bewusst, dieser Christus, der uns da vorgestellt wird, der will in mir wohnen. Schauen wir den Film kurz an. Thank you.
Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen.
Je mehr ich darüber nachdenke, dass dieser Christus in mir wohnt und wohnen will, desto weniger verstehe ich das. Wenn wir uns das vorstellen, dieser Christus in mir. Und Jesus sagt einmal selber, wie er in die Menschen kommen will und wird, nämlich als er am Schluss seiner Lebzeit mit den Jüngern zusammen war, kurz bevor er gekreuzigt wurde, da sagt er zu seinen Jüngern, ich werde jetzt zum Vater gehen, aber der Vater wird euch einen Tröster geben, dass ihr nicht alleine seid. Er wird euch den Heiligen Geist geben und dann sagt er wörtlich dazu, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also, das heißt, Christus kommt in uns durch und mit dem Heiligen Geist. Und das eröffnet völlig neue Dimensionen. Wenn Christus in uns hineinkommt, dann entsteht eine Gemeinschaft. Ich habe hier so einen Handschuh. Und wenn Christus da reinkommt in mein Leben, wenn das mein Leben darstellt, dann entsteht etwas. Der Handschuh verändert sich und es entsteht Gemeinschaft. Das heißt, der in mir wohnende Christus eröffnet mir zum Beispiel die Bibel. Ich werde die Bibel verstehen. Nicht, dass ich jede Passage verstehe, aber Gott wird immer wieder zu mir reden durch den Heiligen Geist, nicht akustisch, aber zu meinem Herzen. Ich werde einen ganz neuen Zugang zur Bibel haben. Eine Gemeinschaft durch sein Wort. Christus in mir wird mir auch das Gebet eröffnen, dass ich ganz anders mit ihm kommunizieren kann. Nicht wie früher, als Christus nicht in mir wohnte. Und was mich da auch einfach irgendwie sprachlos macht, ist, dass er sagt, wir können ihn bitten, um was wir wollen. Und es wird uns geschehen, so wie es sein Wille ist. Wenn wir uns das vorstellen, dieser allmächtige Gott wohnt in uns und wir können zu ihm beten. Das war vorher nicht in dem Maß möglich. Aber Gott öffnet uns die Tür zum Gebet. Und es ist eine Gemeinschaft entstanden, die nicht nur hier auf Erde ist, sondern die auch fortbestehen wird, wenn wir gestorben sind. Und wenn Christus in uns wohnt, haben wir diese Gewissheit. Die Gemeinschaft besteht auch weiter. Es ist eine unheimliche Kraft. Und dann, wenn wir gestorben sind, wird das alles, werden wir einen neuen Körper haben. Und er sagt, die Bibel sagt, Gott wird alle Tränen abwischen. Und das wird die Gemeinschaft dann wird vollkommen sein, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Also es wird, wenn Christus in uns wohnt, ist eine ganz andere Dimension von Gemeinschaft möglich. Aber es ist auch eine ganz andere Befähigung in uns. Wenn Christus in uns wohnt, wohnt der in uns, der über alle Herrscher, über alle Gewalten, über die sichtbaren und unsichtbaren Mächte herrscht. Das heißt, wenn jetzt dieser Herrscher des Universums, der Herrscher über alles Böse in mir ist, kann ich mache jetzt mal mit dem ersten Finger, kann ich Nein sagen zur Sünde. Weil diese Kraft ist in mir, nicht von mir aus, aber durch diese Kraft kann ich Nein sagen zur Sünde. Und Paulus sagt dann so ganz locker den Kolossern in Kapitel 3, ja, hört auf mit Habsucht, hört auf, zornig zu sein. Ja, wie wenn das so einfach wäre. Aber es ist möglich, weil diese Macht in uns wohnt. Wenn dieser Sieger in uns wohnt, haben wir die Kraft in uns, jeder Sucht abzusagen. Ob jetzt eben Habgier ist, wie bei den Kolossen, oder ob es Sucht nach Tabak ist, oder Alkohol, oder was auch immer. In uns lebt die Kraft. Wir müssen nicht mehr lügen oder schlecht über andere reden. War das auch ein Problem bei den Kolossen? Wir haben die Kraft, nicht mehr immer der Erste sein zu müssen. Diese Kraft wohnt in uns. Das heißt, wir haben die Kraft, Nein zu sagen zur Sünde. Leider werden wir immer wieder fallen und immer wieder nachgehen. Aber wenn mir bewusst ist, dass Jesus, dass diese Kraft in mir wohnt, werde ich nicht billige Ausreden suchen. Ja, die Umstände sind schuld und so weiter. Sondern ich werde zu meinen Fehlern stehen. Und ich werde mich entschuldigen. Ich werde sie in Ordnung bringen. Ich werde Wege suchen, damit ich nicht wieder dieselben Fehler mache. Also wenn Christus in mir wohnt und der in mir, der über alle Mächte herrscht. Ein zweites, wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der die Liebe in Person ist. Gott ist Liebe, heißt es. Das heißt, aus der Kraft von ihm kann ich meinen Nächsten lieben. Nicht ich als Person, aber aus dieser Kraft, vielleicht könnt ihr euch erinnern an diese Demonstration von Raphael mit dem Wasserglas. Aus seiner Quelle können wir den Nächsten lieben. Ja, wer ist unser Nächster? Der Ehepartner, die Eltern, die Kinder, die Arbeitskollegen, die Mitschüler, die Nachbarn. Wir sind fähig, wenn wir diese Kraft beanspruchen, diese Menschen zu lieben. In einer Dimension, die wir früher nicht hatten. Wir können sie nämlich auch lieben, wenn sie mühsam sind, wenn sie schwierig sind. Und ein Ausdruck unserer Liebe ist, wenn wir für Menschen beten. Das ist eine Art, Menschen zu lieben. Ein dritter Aspekt ist, wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der das Haupt der Gemeinde ist, also der Kopf. Das Haupt der Gemeinde, das heißt, er wird mich immer zu seinem Leib ziehen, zur Gemeinde. Wenn ich ihn wirken lasse, wird meine Verbundenheit zur Gemeinde immer stärker werden. Mein Engagement, mein Sehnen, vielleicht bis hin zu meiner finanziellen Unterstützung. Ich werde Sehnsucht haben, ich werde alles dafür tun, Mitglied einer Gemeinde zu sein. Das muss jetzt nicht die FG Dornbirn sein, das kann irgendeine Kirche oder Gemeinde sein, die Christus als Haupt hat. Aber ich will da sein, wo Christus als Haupt ist. Ich will alles einsetzen, um da im Zentrum zu sein und nicht an der Peripherie. Nein, wenn Christus das Haupt ist der Gemeinde und gestorben ist für sie, dann wird mich alles drängen, um da mit im Kern zu sein, im Zentrum. Nicht unbedingt, weil ich Lust dazu habe. Nicht unbedingt, weil die Gemeinde mir viel bringt oder ich der Gemeinde, sondern weil Christus sie so sehr liebt, weil er das Haupt ist. Deshalb wird es mich hinziehen. Und das ist eine gewaltige Dimension. Paulus sagt im Vers, den wir auch hier haben, ganz am Anfang, ich freue mich, wenn ich für euch leiden muss. Das heißt, ihn hat es so hingezogen, dass er sagt, ich freue mich sogar, wenn ich für die Gemeinde Opfer bringen muss, wenn ich benachteiligt werde, wenn ich leiden muss. Warum? Weil er da ganz nahe beim Haupt ist. Ein vierter Aspekt. Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, zu dem alles hin erschaffen wurde. Das heißt, wenn ich in ihm lebe und er durch mich aus seiner Kraft, werde ich immer mehr für Christus tun. Schneeschaufeln für Christus, Staubsaugen für Christus, mich weiterbilden für Christus, abwaschen für Christus. Alles, was ich tue, werde ich immer mehr für ihn machen. Einfach weil alles zu ihm dient und ich da immer mehr mit einsteige. Aber das Wahnsinnige ist, ich werde noch belohnt dafür im Himmel. Und mein Leben wird sich ändern, weil ich es für Christus mache, werde ich es gründlich machen, pflichtbewusst und von Herzen. Nicht immer, dass ich mich darauf freue, aber ich werde es zu ihm hin machen, für ihn. Und ein letzter Aspekt, den ich erwähnen möchte, wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der für die ganze Menschheit gestorben ist. Stellen wir uns das immer wieder vor, es gibt keinen einzigen Menschen, dem ich je begegnet bin, der, für den Christus nicht gestorben und auferstanden ist. Er ist für alle gestorben. Das heißt, wenn jetzt der in mir lebt, und ich ihn wirken lasse, wird meine Liebe für gottlose Menschen wachsen. Meine Liebe für Ausländer wird wachsen. Meine Liebe für die weltweite Mission wird wachsen. Weil es kann gar nicht möglich sein, dass in mir Christus wohnt, der brennt für die ganze Welt und ich bleibe kalt. Doch es ist möglich, wenn ich mich abschotte, wenn da diese Gemeinschaft nicht funktioniert. Aber wenn der in mir wohnt, der für alle Menschen gestorben ist, dann werde ich verändert, wenn ich ihn machen lasse. Und meine Liebe für Mission wird immer größer. Anfang Januar predigte ich über Paulus und es ging um Leiterschaft. Und dann lud ich ein für eine Schulung, K5, dass wir da einfach miteinander gehen können. Und da kamen einige jetzt von uns mit, das war gestern vor einer Woche. Und ganz zu Beginn von diesem Seminar, diesem Leiterschaftsseminar, sagte einer der Leiter, Arthur Siegert, dass er im Spital gewesen sei. Und er sagt nicht, was er hatte, es muss ziemlich schlimm gewesen sein. Sie hätten nicht herausgefunden, was es ist. Er kam von einem Spital ins andere. Und er sagte so markant, im Spital lag ich da und ich hatte jeden Morgen, als ich erwachte, die Möglichkeit zu entscheiden, will ich jetzt Salz und Licht sein oder nicht? Und er hat dann erzählt, was da geschehen ist, wie er eigentlich mit allen, die dann neben ihm waren, in den verschiedenen Krankenhäusern gebetet hat. Einmal sei ein Christ neben ihm gewesen, dann hat er für ihn gebetet und ihn ermutigt. Aber dieser Satz blieb mir. Ich kann jeden Morgen entscheiden, will ich Salz und Licht sein, Jesus, oder nicht. Aber wenn dieser Christus in mir wohnt, der für die ganze Welt gestorben ist, dann wird mein Horizont weiter werden. Fassen wir nochmals zusammen. Wenn Christus in mir wohnt, da entsteht tiefe Gemeinschaft. Es ist ein Zugang zur Bibel da, der vorher nicht war. Ein Zugang zum Gebet und eine Gewissheit, dass diese Gemeinschaft bis nach dem Tod da sein wird, dass ich nachher ewig bei Gott sein werde. Und wenn Christus in mir wohnt, bin ich zu Dingen fähig, die ich vorher nicht fähig war. Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, Der Herrscher ist über alle finsteren Mächte und deshalb kann ich immer Nein sagen zur Sünde. Es wohnt der in mir, der die Person, der Lieb in Person ist. Ich kann meinen anderen lieben, meinen Nächsten. Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der das Haupt ist der Gemeinde. Mich wird es zur Gemeinde ziehen. Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, zu dem hin alles geschaffen wurde. Und ich werde immer mehr auch hier einsteigen wollen und alles für ihn tun wollen. Und wenn Christus in mir wohnt und der in mir, der für die ganze Welt gestorben ist, und mein Blick und meine Liebe wird sich erweitern. Aber was mich total bewegt ist, mit was für eine Würde uns Christus behandelt. Er zwingt nämlich niemandem von uns, seinen Willen zu tun. Er drückt uns seinen Willen nicht auf. Er zwingt uns nicht, das Gute zu tun. Er wirkt nur soweit wir es zulassen. Das heißt, er unterstellt sich in einem gewissen Sinn unseren Willen. Und das sprengt wieder meine Dimension. Da ist so ein Gott, der Herrscher über alles, der Schöpfer von allem. Und er passt sich mir an, ob ich gehorsam bin und Ja sage zu ihm oder nicht. Es ist unvorstellbar, aber er macht es aus Liebe zu uns. Und wenn ich Nein sage, nicht gehorsam bin, wartet Jesus. Und nach einer Weile klopft er wieder an und fragt wieder. Und wenn ich Ja sage, da geht's flott voran, dann wirkt er. Und die Frage ist, wie viel Wohnraum gebe ich Christus? Es gibt Menschen, die denken, dass sie Christus nicht brauchen oder noch nicht. Und natürlich auch, so, wenn jetzt das eben der Mensch ist und das Christus, auch so ein Handschuh ist in sich etwas Geniales, ist ein Kunstwerk. Und man kann ihn irgendwie schon gebrauchen ohne Hand. Wenn das wackelt, kann man es unterstellen oder so. Es gibt schon gewisse Dinge, die man tun kann. Aber das ist immer irgendwie begrenzt. Weil der Handschuh für die Hand gemacht wurde, ist er irgendwie etwas hilflos ohne Hand. Und so ist es mit den Menschen, die sagen, ich brauche Christus nicht. Die sind schon Kunstwerke. Das sind schon geniale Menschen. Und sie bringen auch vieles zustande. Aber letztlich fehlt ihnen ohne diese Kraft Gottes doch das, wozu sie berufen werden. Sie können doch es sich nicht entfalten, so wie Gott es gedacht hat, weil die Hand fehlt und sie nicht in ihrer Berufung leben. Da gibt es andere, die sagen, ja, so radikal bin ich natürlich nicht. Ich habe Zeiten mit Jesus. Das sieht denn so aus. Sonntagmorgen Gottesdienst, Sonntagmittag sieht es so aus. Am stille Zeit morgen, nachher in der Arbeit, sieht es so aus. Wenn Christus in mir wohnt, habe ich nicht Zeiten mit Jesus, sondern dann bin ich verbunden mit Jesus. Das ist dasselbe, wenn ich im G3 bin oder wenn ich auf der Baustelle bin. Es ist nicht etwas Teilzeitliches, es ist eine radikale Veränderung. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja doch, Jesus wohnt in mir, aber ich habe da doch noch einige Lebensbereiche, die ich nicht übergeben werde, die ich für mich behalten will. Ja, in Bezug auf Sexualität will ich gar nicht so genau wissen, was er sagt. Oder ich spüre im Innersten, ja, da ist eine Beziehung, die eigentlich nicht in Ordnung ist, aber ich will es gar nicht zu genau wissen, was da die Bibel sagt oder was Jesus dazu sagt. Immer wenn wir es nicht so genau wissen wollen, ist das sehr gefährlich. Ich habe in der FWG WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass wer will, einen Handschuh mitnehmen kann. Wenn ihr einen da habt, wenn du einen da hast, kannst du ihn jetzt mal nach vorne nehmen und kannst Folgendes versuchen. Versuch mal, in deinen Handschuh zu gehen und nicht alle Finger auszufüllen. Also einige Finger lässt du unten. Sieht dann so aus, ungefähr. Wenn ihr überhaupt reinkommt. Was ist das Schlimmste, wenn wir solche Christen sind? Kommst nicht mehr raus. Was ist das Schlimmste, wenn wir solche Christen sind? Im Epheser 3 sagt Paulus Folgendes. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, eben dass Christus in uns wohnt. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das heißt, die ganze unsichtbare Welt beobachtet uns, uns als Gemeinde, uns als Einzelne. Und jetzt sehen die Dämonen, die Engel, die ganze unsichtbare Welt solche Leute. Und das verunehrt Jesus. Das Schlimmste an der Sünde ist nicht, dass ich mir selber schmerze oder denen, die um mich herum sind. Das Schlimmste an der Sünde ist, dass wir keine Werbung für Jesus sind. Und natürlich, wer würde so jemanden anstellen, der so sich bewirbt für eine Arbeitsstelle? Wir können auch nicht richtig arbeiten so. Es funktioniert nicht. Wie will Gott uns da brauchen? Wie wollen wir da etwas Gescheites arbeiten? Es sind fatale Folgen, wenn wir sagen, nee, einzelne Bereiche, die lassen wir. Wir verunehren Jesus. Wir schaden dem Reich Gottes. Dann meinen wir manchmal, wir müssen noch schlauer sein als Jesus. Wir nehmen Jesus, aber wir denken, wir brauchen noch etwas mehr. Also Jesus plus etwas. Ja, da ist Jesus und die Erfüllung, die gibt mir doch irgendwie die Arbeit. Jesus plus Arbeit oder Jesus plus Familie oder Jesus plus gesunde Ernährung oder was es dann auch immer ist. Es können die besten Dinge sein. Aber wenn ich mir davon Erfüllung oder mich erwarte oder mich damit definiere, dann sieht das so aus. Ich habe Jesus, aber ich habe da noch etwas in meinem Handschuh. Was ist hier das Problem? Was ist, wenn ich so für Jesus arbeite? Früher oder später wird es da bluten, mein Mann, der Hand. Und das ist, was Paulus in Epheserbrief auch sagt. Wenn wir sündigen, betrüben wir den Heiligen Geist. Das heißt, wir fügen ihm Schmerzen zu, weil er uns so liebt. Wir fügen Gott Schmerzen zu. Das ist das Schlimme. Und natürlich mit der Zeit werden wir auch irgendwie den Handschuh durchstechen. Wir werden auch uns selber schaden. Es ist ein Trugschluss, wenn wir sagen, ja, wir haben Christus, aber wir verlassen uns doch noch auf Besitz oder was es dann auch immer ist. Und auch hier, wir werden nicht viel arbeiten können. So, also Joni auf der Baustelle, ich glaube, wir sind keine große Hilfe. Und Jesus wird uns kaum gebrauchen können. Und er leidet darunter. Er ist betrübt. Mein Gebet ist für heute Morgen, dass jeder von uns so erfüllt ist von Christus, weil es ist das Schönste, was es gibt, das Kraftvollste, was es gibt. Es ist nicht so, dass wir dann immer Lust haben, das Richtige zu tun. Es ist nicht so, dass es schon fast schon alleine geht oder ich nur noch von Glück überströme. In Kapitel 3 vom Kolosserbrief kommt Paulus drauf und zeigt uns, wie wir in dieser Fülle leben können. Wer will, kann das schon mal vorlesen. Aber es ist möglich, ein Leben in dieser Kraft, weil Christus in mir wohnt. Wenn wir den Text nochmals anschauen, dann sehen wir ein großes Problem. Vers 26, da merken wir, dieses Geheimnis ist nicht für alle Menschen. Es wurde nicht allen Menschen offenbart. Seit es Weltzeiten und Geschlechter gibt, war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es seinen Heiligen geoffenbart. Also dieses Geheimnis erkennen nur die Heiligen. Heilige sind Menschen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind. Menschen, die erkannt haben, dass sie Jesus Christus, dass sie die Erlösung brauchen. Und Menschen, die in einem ganz konkreten Schritt gesagt haben, ich will, dass du, Herr Jesus, in mir wohnst. Ich will von jetzt an für dich leben, nicht mehr mein eigenes Leben. Und wer das gemacht hat, ist ein Heiliger. Wer das nicht gemacht hat, ist kein Heiliger. Also Heilige sind wir wegen dieser Gemeinschaft mit Gott, weil Christus in uns wohnt. Wenn du dieses Geheimnis, wenn du dieses Geheimnis nicht erlebst, liegt der Grund vielleicht darin, dass du kein Heiliger bist, dass du Jesus Christus nicht in dein Leben aufgenommen hast. Und wenn du willst, kannst du das heute Morgen tun. Ich werde nachher beten. Und wenn du das möchtest, kannst du in deinem Herzen beten und sagen, ja, ich will ganz bewusst starten mit Jesus. Aber wenn du dieses Geheimnis nicht erlebst, kann auch der Grund darin liegen, dass du ihm entweder nicht alle Lebensbereiche zur Verfügung stellst oder noch einen anderen Erlöser in dir hast. Auch du kannst heute Morgen eine Entscheidung fällen, gleich anschließend, wenn ich bete, du kannst sagen, ich werde jetzt klare Sache machen. Ich räume jetzt auf in meinem Leben und ich mache Klarschiff. Ich wünsche so sehr, dass jeder von uns erfüllt aus dem Gottesdienst geht. Es geht nicht um eine Methode. Es geht um Christus in uns. Es kommt nicht auf den Handschuh drauf an, auf mich, sondern auf die Kraft Gottes, die in mir wohnt. Aber es beginnt mit dem Zugeben, dass ich es alleine nicht schaffe. Also kannst du heute eine Entscheidung fällen. Und wenn du das erlebst, diese Fülle, dann nutzt den Gottesdienst einfach, um Gott zu danken, dass dieser Christus, der Herr über allen Herren, in dir wohnt. Wir werden jetzt stille und ich werde beten und du kannst einfach im Herzen mitbeten. Ja, danke, Jesus Christus, dass es überhaupt möglich ist, dass du das überhaupt ermöglicht hast, dass Christus, dass du in uns wohnen willst und wohnen kannst. Wirklich verstehen werden wir das nicht, aber wir erfahren es. Danke für alle, die das erfahren und die einfach in dieser Fülle wohnen und denen das man auch ansieht. Weil eine übernatürliche Kraft in ihnen ist. Danke, wie unsere Gemeinde bereichert ist durch diese Menschen. Und du siehst all die jetzt, die hier sind, die Vorbehalte haben, die gewisse Lebensbereiche nicht dir zur Verfügung stellen, die gar nicht wissen wollen wirklich, was du darüber sagst. Oder diejenigen, die noch irgendwelche Zusätze haben, auf die sie bauen. Herr, schenk, dass niemand rausgeht, wo einfach nicht diese klare Entscheidung hat, doch ist, ich möchte alles geben. Wenn du zu denen gehörst, dann kannst du jetzt einfach zu Gott sagen, ja, ob du das willst oder nicht, Gott zwingt dich nicht, Jesus zwingt dich nicht, er klopft einfach an. Ich bete für die, die noch nie so eine Entscheidung für dich getroffen haben. Ja, vielleicht hat es ihnen niemand gesagt, vielleicht war das nicht so klar. Aber danke, dass sie heute eine Entscheidung treffen können. Einfach, dass du in ihr Leben kommst und Herr wirst mit deiner ganzen Fülle. Und wenn du jetzt zu denen gehörst, dann kannst du jetzt einfach für dich zu Jesus reden. Auch wenn du es noch nie getan hast und kannst sagen, ja, komm in mein Leben, ich möchte für dich da sein. Ja, danke, Jesus, nochmals, dass du die Fülle bist und dass nicht wir irgendetwas bewirken müssen, sondern dass du das in uns bewirken willst und tust. Amen. Wenn du heute eine konkrete Entscheidung getroffen hast, dann kannst du nachher vor die Bühne kommen. Für diejenigen, die das erste Mal so eine Entscheidung getroffen haben, habe ich so ein kleines Büchlein, das ich gerne einfach gebe. Es fasst nochmals zusammen, einfach was geschieht, wenn jemand mit Jesus startet. Etwas habe ich euch vorenthalten. Da heißt es nämlich, ich freue mich, wenn ich für euch leiden muss, denn damit bringe ich stellvertretend an meinem Fleisch zur Vollendung, was den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leiden. Das ist die Gemeinde. Und das tönt so, wie wenn Christus irgendwie noch nicht alles abgeschlossen hätte. Noch irgendwie muss man da noch etwas ergänzen. Und ich dachte einfach, es sprengt den Rahmen, wenn ich das jetzt hier noch erkläre. Ich habe es im Skript einfach ganz kurz versucht, das darzulegen, wie mindestens ich das verstehe. Und wenn du willst, kannst du das im Skript nachlesen. Ich habe im Skript auch noch andere Geheimnisse aufgeschrieben. Es gibt 8 Stellen gibt es in der Bibel, die vom Geheimnis reden. Es gibt verschiedene Geheimnisse. Das ist eines. Auch wer sich da weiter vertiefen möchte, kann ein Skript nehmen am Welcome Desk. Jetzt singen wir gemeinsam. Wir beginnen mit dem Lied Wie ein starker Fels. Und wir haben einfach diesen Gott vor Augen, der Herrscher über das ganze Universum, der Schöpfer, und singen und loben ihn. Amen.